In der Kindererziehung gibt es einen Grundsatzgedanken, der lautet Vorbild, Vorbild, Vorbild. Und wenn ich mit meinen Kindern an der Straße entlang laufe und der Bürgersteig zu schmal ist, dann versuche ich, auf der Straße zu laufen, sodass meine Kinder die Möglichkeit haben, auf dem Bürgersteig zu laufen, weil es dort sicherer ist. Wenn ich mich jedoch nach einer Zeit umschaue, stelle ich fest, dass meine Kinder ebenfalls auf der Straße laufen. Eine Zeit lang habe ich dann versucht, ihnen klarzumachen, dass es auf dem Bürgersteig für sie wesentlich sicherer ist. Das ist dann in eine Diskussion geendet und ich kann sie irgendwie verstehen. Aus der Sicht des Kindes hat es keinen Sinn ergeben. Wenn die Straße doch so gefährlich ist, warum laufe ich dann da drauf? Ich bin dazu übergegangen, wenn ich so etwas beobachte, einfach selbst auf den Bürgersteig zu gehen. Und meistens ist es so, ohne dass ich groß was sagen muss, folgen mir meine Kinder wieder auf den Bürgersteig. Durch mein praktisches Vorbild folgen sie mir. Das, was ich von ihnen erwarte, muss ich ihnen vorleben. Laut einer Umfrage ist es tatsächlich so, dass selbst Jugendliche, 60% der Jugendliche, immer noch ihre Eltern als Vorbild haben. Man könnte meinen, dass im jugendlichen Alter diese Vorbildfunktion der Eltern weniger und weniger wird, aber 60% spricht eine deutliche Sprache. Und ob wir es wollen oder nicht, wir alle sind Vorbilder. Positive oder negative in unserem Alltag. Johannes Busch hat in seinem Studierzimmer eine Wand voller Porträts von Vorbildern, die sein Leben geprägt haben. Dort waren Weggefährten, Teile seiner Verwandtschaft, Menschen, die er nie getroffen hatte. Er hatte von ihren Geschichten gelesen, ihre Biografien gelesen, die ihn irgendwie beeindruckt hatten und geprägt hatten. Und all diese Bilder haben sich um ein Bild in der Mitte zentriert. Genau auf dieses Bild in der Mitte kommt es an. Das war Jesus Christus, unser Vorbild. Und egal wie alt wir sind, ist es immer wieder gut, Vorbilder zu haben, aber auch Vorbild zu sein. Und ich möchte heute mit Hilfe der Bibel und auch mit Hilfe des Herrn einfach zeigen, dass Vorbilder sein und Vorbilder haben eine absolut biblische Sache ist. Sich an Vorbildern zu orientieren, hat den Vorteil, dass man im Leben einen Leitfaden hat. Es gibt einen so ein bisschen einen Fixpunkt, eine Orientierung in diesem oft haltlosen Leben um uns herum. Es gibt positive und negative Vorbilder. Wir wollen uns heute Abend mehr mit den positiven Vorbildern beschäftigen. Nur ganz kurz zu den negativen Vorbildern. Wir sehen das in unserer Gesellschaft. Sie verleiten Menschen zu negativen Sachen. Und oft reißen sie ganze Gesellschaften mit sich. Wir sehen das an den Königen Israels und Juda, die durch ihr Verhalten, ihr negatives Verhalten, oft das ganze Volk dazu animierten, es ihnen gleich zu tun. Und es gibt solche Vorbilder, die oft einen guten Anfang gemacht haben und die dann ein jähes Ende finden. Und das enttäuscht uns maßlos oft. Dieses Wort Enttäuschung hat so einen negativen Klang, aber im Grunde genommen ist es etwas Positives. Wir werden von einer Enttäuschung befreit. Niemand von uns will getäuscht werden. Und wenn die Wahrheit ans Licht kommt bei einem Vorbild, stellen wir fest, das ist gar nicht so, dann ist das eine gute Sache, weil wir dann Klarheit haben. Und deswegen ist es immer wieder gut, Vorbilder zu haben, aber gleichzeitig immer wieder auf dieses Bild in der Mitte zu achten. Jesus Christus, das ist unser ultimatives Vorbild. Ich möchte heute einige Einzelpersonen vorstellen, anhand des Philipperbriefs, die ein Vorbild waren. Die Gemeinde als Kollektiv, die Gemeinde zu Thessalonich, ein bisschen vorstellen, die auch ein Vorbild war. Und Punkt 3, wie wir selber zu Vorbildern werden können. Lasst uns mal Philipper 2 aufschlagen. Philipper 2, die Verse 6 bis 11. Und für mich ist das so ein Kerngedanke des Philipperbriefs. Der Philipperbrief hat kein eigentliches Thema, es ist eher eine Aneinanderreihung von verschiedenen Gedankengängen von Paulus. Der Brief wurde geschrieben als Dankeschön für eine Spende, die ein gewisser Epaphroditus ihn nach Rom gebracht hatte. Und wenn ich dem Philipperbrief ein Thema geben würde, dann würde es lauten, Jesus Christus, unser Vorbild. Und Paulus leitet hier so diesen Gedanken des Vorbilds Jesu Christi mit einem Gedicht ein. In der Übersetzung ist das nicht so ganz nachvollziehbar. Wenn wir jedoch den Wortlaut so ein bisschen genauer betrachten, können wir da ein bisschen herauslesen, dass es sich hier um ein Gedicht handelt. Vers 6. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Im Verlauf dieses Philipperbriefs nimmt Paulus immer wieder Bezug auf dieses Gedicht, dieses Messias-Gedicht. Und wenn wir dann weiterlesen, kommen wir an die Verse 19 bis 30 und da beschreibt Paulus zwei treue Mitarbeiter, nämlich Timotheus und Epaphroditus, zwei vorbildliche Diener Jesu Christi. Bevor wir dazu übergehen, möchte ich noch mal ganz kurz zusammenfassen, was dieses Gedicht beinhaltet. Jesus war nicht ein König, er war der König. Ein Herrscher über die ganze Erde, der selbst den Teufel in seine Schranken weisen kann. Aber im Gegensatz zu dem Teufel, der eigentlich alles hatte, wir wissen, er war ein Engelwesen in leitender Position und er wollte mehr. Jesus Christus dagegen hat sich nicht daran festgehalten. Er hat es nicht wie einen Raub festgehalten, Gott gleich zu sein, sondern er erniedrigte sich selbst und wurde zu einem Menschen. Er macht sich sogar zu einem Knecht, zu einem Sklaven. Und er lernt Gehorsam bis in den Tod. Er starb und lebt doch ewig. Er fragt sich nicht, was ich will, sondern was will Gott von mir? Was ist mein Auftrag? Und gerade weil er sich so gedemütigt hatte, so in diese dienende Gesinnung war, hat Gott ihn auch über die Maßen erhöht. Dieses Gedicht mündet darin, dass jedes Knie sich einmal beugen wird vor Jesus und jede Zunge bekennen wird, Jesus Christus ist der Herr. Und dieses Gedicht, so wie Jesus hier zusammengefasst wird, ist auch ein Vorbild für uns heute. Zunächst weist Paulus auf Timotheus hin. Vers 21. Denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Timotheus, der nicht mehr fragt, was will ich, sondern sich fragt, was würde Jesus tun? Paulus beschreibt ihn hier, sie alle suchen das Ihre, Timotheus aber sucht das, was Jesu Christi ist. Er hält sich nicht mehr an seinen eigenen Willen fest. Er hält das nicht wie einen Raub fest und will das tun, was er will, sondern er fragt sich, was will Jesus von mir? Und folgt diesem Beispiel, indem er wie mit Paulus zusammen dient, das Evangelium weiter verkündigt. Paulus beschreibt das hier als eine Vater-Sohn-Beziehung. Genauso wie Jesus und Gott in einer Vater-Sohn-Beziehung sind und Jesus sich Gott unterstellt und bis in den Tod geht, genauso unterstellt sich Timotheus dem Paulus und dient mit ihm gemeinsam. Danach lesen wir von Epaphroditus, was er alles auf sich nahm. Von Philippi bis Rom ist es eine weite Strecke, über 1500, 1800 Kilometer. Und als er dort ankommt, wird er todkrank. Und Paulus schreibt den Philippern hier eine freudige Nachricht. Epaphroditus hat überlebt. Alle hatten gedacht, er stirbt. Und in Vers 30 sagt er über Epaphroditus, denn für das Werk des Christus ist er dem Tod nahe gekommen, da er sein Leben gering achtete, um mir zu dienen an eurer Stelle. Im Dienst für den Herrn wird Epaphroditus todkrank, aber er achtet sein Leben gering. Genauso wie Paulus sein eigenes Leben gering achtet, genauso wie Jesus Christus sein Leben gab für uns. Genauso ist Epaphroditus bereit im Dienst des Herrn. Es war ihm egal. Er wäre bereit, dafür zu sterben. Anschließend gibt Paulus hier eine kleine Beschreibung von sich selbst, Kapitel 3. Und da möchte ich ab Vers 5 lesen. Beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israels, von Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Paulus war einer der führenden Pharisäer. Er hatte viel Macht, viel Einfluss. Er forderte Briefe an und verfolgte Christen in anderen Städten. Aber er gab das alles auf. Diese ganze Ehrerbietung, die die Menschen ihm entgegenbrachten, das ganze Wissen, die ganze Macht. Er hielt das nicht wie einen Raub fest. Alles für die übertreffende Erkenntnis Jesu Christi. Und er beschreibt das hier, das ist alles wie Dreck für ihn gewesen. Luther übersetzt das, glaube ich, mit Kot. Und das eigentliche Wort aus dem Hebräischen ist noch viel krasser. Paulus unterstreicht das hier nochmal demonstrativ, was ihm das alles wert ist. Weniger als nichts. Das ist etwas, womit er nichts zu tun haben will mehr. Er hielt es nicht wie einen Raub fest. Und er nimmt viel in Kauf. Er reist rum, ruhelos, wird verfolgt, im Gefängnis, gesteinigt, geschlagen. Wir kennen seine Geschichte. Am Anfang des Philipperbriefs macht er deutlich, er wäre viel lieber heute als morgen schon bei Jesus Christus. Aber er sieht hier noch seinen Auftrag. Er muss noch dienen. Und er macht sich klein. Er nennt sich nicht mehr Saulus, sondern er nennt sich fortan Paulus. Das bedeutet der Geringe. Und genauso wie Jesus sich zu einem Knecht, zu einem Sklaven machte, nimmt Paulus hier diese dienende Stellung ein. Er dient und geht wie Jesus bis in den Tod. Können wir diese Christusähnlichkeit in diesen Männern sehen? Jesus Christus gibt uns ein lebendiges Beispiel. Paulus folgt ihm, Epaphroditus und Timotheus folgen diesem Beispiel. Aber Paulus ist nicht jemand, der sich für jemanden hält, der es drauf hat. Im Gegenteil. Vers 12 lesen wir im Kapitel 3, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Jesus Christus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Aber eins tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, und jage auf das Ziel zu, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Wenn Paulus so von sich selbst redet, wie viel mehr muss ich das sagen? Je mehr ich die Bibel lese, desto mehr verstehe ich, wie viel ich eigentlich von der Bibel verstanden habe. Aber das, was ich begriffen habe, das möchte ich teilen, das möchte ich weitergeben, sei es in meinem privaten Umfeld, sei es hier in der Gemeinde. Und ich sehe das so, wir alle gehen in die Schule Gottes. Gott ist unser Direktor, unser Oberstudienrat. Aber wir besuchen unterschiedliche Klassen. Es gibt viele von euch, die weit über mir in der Oberstufe sind. Und ich habe manchmal ich weiß, dass ich einige Male sitzen geblieben bin. Aber nichtsdestotrotz, wir haben alle ein Ziel. Jesus Christus. Um dieses Bild in der Mitte. Darum geht es. Ich habe für mich drei Fragen herausgearbeitet, die ich einfach an euch weitergeben möchte. An was halte ich mich fest? was halte ich in meinem Leben wie ein Raub fest? Oder welche Dinge halten mich fest? Zweite Frage, lebe ich in dieser dienenden Gesinnung, zu suchen, was Christus verherrlicht? Frage ich Jesus, was würdest du tun? Drittens, diese Frage hat es für mich persönlich in sich. Bin ich bereit, nicht nur mein eigenes Ich zu sterben, sondern bin ich tatsächlich bereit, Leiden und Tod in Kauf zu nehmen für das Evangelium? Paulus hat das gemacht. Und 11 der 12 Apostel sind ebenfalls eines Märtyrertods gestorben. Ich glaube, wir wissen nur von Johannes, dass er eines natürlichen Todes gestorben ist. Alle anderen sind verbrannt, erstochen, erschlagen, gesteinigt, verbrannt. Alle eines gewaltsamen Todes gestorben. Sie hatten Jesus Christus als Vorbild. Je mehr ich von diesen Männern lese, desto mehr will ich sein wie sie. Vorbilder eben. Und manchmal drängt sich mir ein etwas komischer Gedanke auf, so dieser Wunsch, für Christus zu leiden. Und das ist irgendwie seltsam, weil ich doch eigentlich jeden Tag dafür bete, dass Gott mich bewahrt. Im Kapitel 1, Vers 29 schreibt Paulus, denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihm zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, sodass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Ich kann diesen Gedanken nicht ganz zu Ende bringen, ich will ihn trotzdem teilen. Gnade, mit Christus zu leiden? Irgendwie komischer Vers. Es ist Gnade, dass wir Sündenvergebung haben. Gnade, dass Jesus für uns gestorben ist. Wir haben auch die Gnade, mit ihm zu leiden. Diesen Kampf, in dem Paulus steht, er ist vorangegangen. Er gibt uns ein lebendiges Beispiel, weil Jesus Christus ihm ein Beispiel gegeben hat. Das heißt, wenn wir mit ihm leiden, dann werden wir auch mit ihm herrschen. Und Paulus sitzt in Gefangenschaft in Rom, weil er das Evangelium verkündigt hat. Aber er hört nicht auf damit. Er predigt weiter, obwohl er dafür im Gefängnis sitzt. Und wir lesen das an zwei Stellen im Philipperbrief, dass er selbst Angehörige aus dem kaiserlichen Haushalt mit dem Evangelium erreicht. Paulus setzt seine Grenzen immer weiter. Und Gott segnet das. Und er wird sogar zu einem Vorbild, nämlich er beschreibt auch, und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden, ohne Furcht. Wieder ein Beispiel für seine Brüder um ihn herum. Und Paulus beschreibt sich selbst, zeigt aber, dass er es keineswegs drauf hat. Und trotzdem sagt er, werdet meine Nachahmer. Schließt sich gleich in Kapitel 3, Vers 17 an. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Ich habe das in unseren Kreisen noch nie erlebt, dass jemand hier nach vorne geht und sagt, folgt meinem Beispiel. So wie ich lebe, so macht ihr das auch. Das ist für uns irgendwie ein bisschen unanständig, würde ich fast sagen, oder vermessen. Paulus schreibt das an mehreren Briefen. Das ist kein Ausrutscher, was hier geschrieben wird. Stellt sich immer wieder selbst als Beispiel dar. Der Mann hatte eine richtige Überzeugung. Der war sich richtig sicher. Aber was ich sagen kann, ist, dass mein persönlicher Wunsch ist, dass einmal meine Kinder sagen, ich folge Papa. Weil Papa Christus folgt. Vorbild. Vorbild, Vorbild. Mein Wunsch ist es auch, die Person zu sein, die ich selbst gebraucht hätte, als ich jünger war. Ich glaube, wir kennen das alle, dass wir manchmal in Situationen sind, wo wir uns wünschen, dass jetzt jemand da ist, der weiß, wie es mir geht. an dem ich mich orientieren kann. Und da spielt Alter keine Rolle. Ich möchte zu der Gemeinde übergehen, Thessalonicher ein paar Seiten weiter, 1. Thessalonicher, die Verse 6 bis 9, Kapitel 1. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen. Nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Die Thessalonicher hatten Paulus als Vorbild. Paulus hat ihnen Jesus Christus vorgelebt. Und sie wiederum sind ein Vorbild für andere Gläubige in ihrer Umgebung. Nicht nur in ihrer direkten Umgebung. Und es ist wie ein Staffellauf. Jesus Christus läuft. Er gibt diese Staffel an Paulus weiter. Paulus gibt die Staffel an Timotheus, an Epaphroditus weiter, an die Thessalonicher. Und die wiederum laufen wieder weiter und geben die Staffel wieder weiter. Ein Vorbild jagt das nächste. Und worin waren sie ein Vorbild? Das heißt, sie haben das Evangelium verkündigt. Von ihnen ging das Wort auf. Sie waren ein Vorbild in ihrer Liebe zueinander, in ihrem Glauben und vor allen Dingen in ihrem Ausharren. Die Thessalonicher hatten gleich von Anfang an massive Gegenwind in ihrer Entstehungsgeschichte. Sie hielten stand. Und man redet von ihnen in einem Umkreis von 500 bis 800 Kilometer. Das ist für uns schon eine weite Distanz. Wie viel mehr damals? Thessalonich, bisschen nördlicher, 250 Kilometer nördlicher Mazedonien, 500 Kilometer südlicher Achaia. Das war die Distanz. Das ist ungefähr so, als ob in Prag und in Luxemburg Menschen von der Gemeinde hier in Pforzheim sprechen. So einen Einfluss hatten die. Und das in einem Zeitalter, wo es keine Kommunikationsmöglichkeiten gab. Alles über Mundpropaganda oder über Briefe. Die haben ihre Umwelt richtig verändert. Die gesamte Gemeinde war ein Vorbild für ihre Umgebung. Das hat ihre Umgebung verändert. Wie können wir selbst zu Vorbildern werden? Das möchte ich im Hebräerbrief mit euch gemeinsam lesen, Hebräer 12. Die ersten drei Verse. Da heißt es: Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Um ein Vorbild zu werden nach Jesu christlichen Maßstäben, brauchen wir Sündenvergebung. Das heißt hier, jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, davon müssen wir frei sein. Wenn wir in Sünde leben, können wir kein Vorbild für unsere Geschwister sein. Und das heißt hier, da wir eine so große Wolke von Zeugen haben, so viele Vorbilder, er beschreibt hier Abel, Henoch, Abraham, Isaac, Jakob, die Richter, all diese Menschen, die uns ein Vorbild gewesen sind, sollten wir da nicht Mut fassen, das ihnen gleich zu tun? Er schreibt hier auch von einem Ausdauer in diesem Laufen, in diesem Kampf, in dem wir stehen. Wenn wir bei den Olympischen Spielen Sprinter sehen und Langstreckenläufer, dann werden wir feststellen, dass die Sprinter ziemlich muskulöse Typen sind. Richtige Muskelpakete. Ein Oberschenkel so groß wie meine zwei. Und sie laufen innerhalb von Sekunden eine Strecke über 100, 200, 400 Meter. Und danach sind sie aus der Puste, danach ist erstmal Schluss. Langstreckenläufer hingegen sehen ziemlich schlank aus, dünn, kein Gramm Fett. aber sie laufen kontinuierlich. Das liegt einfach daran, dass sie unterschiedliche Muskelgruppen trainiert haben. Die Langstreckenläufer haben Muskeln, die weniger Sauerstoff verbrauchen und die sie weitertragen. Diese Sprinter verbrauchen so schnell Sauerstoff, dass sie innerhalb kürzester Zeit wieder müde sind. Das ist so wichtig, in der richtigen geistlichen Verfassung zu sein, um ein Vorbild zu sein. Kontinuierlich laufen. Es bringt nichts, wenn wir immer nur wieder diese Spitzen haben, diese Sprints hinlegen. Wir müssen ein kontinuierliches Vorbild sein, einen kontinuierlichen Lauf haben. Und wie machen wir das? Ich erzähle nichts Neues, indem wir aufschauen zu Jesus Christus, der Anfang und das Ende. In diesem Langstreckenlauf können wir immer wieder neue Kraft bei ihm schöpfen, wenn wir müde werden, indem wir Gottes Wort lesen, indem wir zu Gott flehen, dass er uns neue Kraft gibt, weiterzulaufen. Und das, damit wir nicht müde und den Mut verlieren. Möge Gott uns Gnade schenken, diesem Vorbild Jesu Christi bis ins Detail zu folgen. Und dass wir diesen Staffel, die wir in unserer Generation in die Hand gedrückt bekommen, es an die nächste Generation wieder weitergeben können. Dass da wieder Vorbilder entstehen, die das wieder weitertragen. Um dieses Bild in der Mitte. Darum geht es. Ich möchte mit einem Liedvers schließen, der übersetzt worden ist aus dem Englischen, den ich aber so passend fand. Da heißt es so: Umgeben von einer so großen Wolke von Zeugen, lasst uns den Wettlauf laufen, nicht nur wegen des Preises, sondern so, wie es die taten, die uns vorausgegangen sind. Lasst uns denen, die nach uns kommen, ein treues Erbe hinterlassen, weitergereicht durch ein gottesfürchtiges Leben. O mögen alle, die nach uns kommen, uns als treu erfinden, möge das Feuer der Hingabe ihren Weg beleuchten. Mögen die Spuren, die wir hinterlassen, sie zum Glauben führen und möge das Leben, das wir leben, sie dazu anspornen, gehorsam zu sein. O mögen alle, die nach uns kommen, uns als treu erfinden. Amen.